Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Anja Wiesegard zu Gast. Sie ist Psychologin und Hebamme und wir sprechen über das Thema Schwangerschaft nach der Kinderwunschzeit. Liebe Anja, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo Sally, ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen.
Hebammen sind ja an vielen Stellen Mangelware, aber das ist ja erst ein Thema, wenn man schwanger ist. Oder braucht man eine Hebamme schon in der Kinderwunschzeit?
Also so wie du gerade gesagt hast, ein Thema, wenn man schwanger ist, da stehen dann Hebammen genau einem bei. Und die Frage, ob das schon ein Thema in der Kinderwunschzeit ist. Also Hebammen dürfen auch beraten in Bezug auf Familienplanung und können da gute Tipps geben in Bezug auf Ernährungsberatung oder auch Zyklusberatung. Aber so das Klassische ist, dass die Frauen das erste Mal Kontakt zu der Hebamme aufnehmen, wenn sie quasi einen positiven Schwangerschaftstest haben. Dann ist der Gedanke, ich muss mich bei meiner Gynäkologin oder meinem Gynäkologen melden oder aber auch bei der Hebamme.
Mhm. Und was fragen dich Menschen so, die noch in der Kinderwunschzeit sind?
Das können ganz unterschiedliche Fragen sein. Das ist ja auch immer abhängig, was aktuelles Thema ist. Aber Themen sind häufig, wie kann ich die Kinderwunschzeit unterstützen? Was habe ich für Möglichkeiten? Also in Bezug auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie läuft genau der Zyklus ab? Wann sind die fruchtbaren Tage? Was gibt es für Risiken? Also in Bezug auf Drogen, Alkohol. Also einfach, was für Möglichkeiten habe ich persönlich, meinen Körper zu unterstützen, um gut durch eine Kinderwunschzeit zu gehen.
Mhm. Und kannst du uns jetzt auch die Tipps, die du da gibst, jetzt auch nochmal wiedergeben?
Also wichtig ist natürlich immer eine gesunde, ausgewogene Ernährung, also auch außerhalb von der Kinderwunschzeit. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dann seinen eigenen Körper kennenzulernen, seinen Zyklus zu beobachten. Es gibt ja verschiedene Anzeichen, wann die fruchtbaren Tage sind. Da gibt's ja die Basaltemperatur oder auch der Zervixschleim habt ihr über den Zyklus hinweg eine unterschiedliche Konsistenz. Dann natürlich Drogen, Alkohol verschiedene Medikamente können ja auch einen Einfluss auf den Zyklus haben oder auch Rauchen ist während der Kinderwunschzeit nicht förderlich. Und natürlich auch, was immer wichtig ist, sportliche Aktivitäten, gesundes, normales Körpergewicht. Genau, das sind so die Punkte, die man ja auch größtenteils einfach selbst mit in der Hand hat und wo man den Körper unterstützen kann.
Und Folsäure, ne?
Genau, es gibt natürlich auch immer wieder Fragen zu Ernährungsergänzungsmitteln. Muss ich was nehmen? Was ist sinnvoll? Und da ist genau ein wichtiger Punkt, die Folsäure, die man wenn man den Kinderwunsch hat, auch dann ohne Bedenken in der Regel anfangen kann zu nehmen.
Ja, super. Und was sind so Fragen, die du als Hebamme nicht beantworten kannst?
Also ich bin ja zum Beispiel jetzt nicht die Fachfrau wirklich für Kinderwunschtherapien und Behandlung. Ich habe natürlich da auch ein Wissen über die Jahre und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und da sind aber immer noch die Gynäkologinnen und die Gynäkologen oder Reproduktionsmediziner und Medizinerinnen einfach die Fachperson. Wenn es da um den genauen Abläufe von verschiedenen Behandlungen, Eingriffen geht, da kann ich dann nur weiterverweisen, weil das ist nicht mein Fachgebiet und da ist es auch einfach wichtig, dann zu den entsprechenden Fachpersonen zu gehen oder auch wenn es um bestimmte hormonelle Unterstützung geht, Medikamente, das ist einfach nicht mein Fachgebiet und da muss ich dann weiterverweisen. Genau, da hat ja jeder seine spezifischen Themen, wo er für ausgebildet ist.
Ja, und jetzt sind da ja viele Bereiche dabei, wo du unterstützen kannst. Und was von dem, was du kannst, wird denn als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung auch abgedeckt?
Also alles, was die Schwangerschaftsvorsorge betrifft. Also ich darf als Hebamme eine Schwangerschaftsvorsorge in den regelmäßigen Abständen, also wenn alles in Ordnung ist, am Anfang alle 4 Wochen, dann später zögert sich ja der Zeitraum, also alle 2 Wochen, das kann ich abrechnen. Und ganz wichtig ist auch, ich kann auch abrechnen, die Fragen Hilfen bei Beschwerden oder Beratung in der Schwangerschaft. Also man muss die Hebamme nicht nur ja, konsultieren, besuchen zu den normalen Vorsorgeterminen, sondern eine Hebamme ist auch für diesen Zeitraum dazwischen da, wenn man Fragen hat, Mensch, wie kann ich denn mit meinen Schwangerschaftsbeschwerden gut umgehen? Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Oder ja, wie ist es mit Sport? Darf ich den machen oder nicht? Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man eine Hebamme schon in der Schwangerschaft hat, noch mal eine zusätzliche Fachkraft in der Zeit hat, die einen unterstützen kann.
Okay, das heißt also ab dem Moment, wo der positive Test da ist, ist es möglich.
Genau, dann kann man direkt quasi die Hebamme anrufen, weil die kann zum Beispiel auch feststellen, ob eine Schwangerschaft vorliegt oder nicht. Genau.
Mhm. Und jetzt würde ich direkt mal eine Frage zu einem recht schwierigen Thema stellen, die aber viele Menschen ja in der Kinderwunschzeit auch beschäftigt. Also wenn ich jetzt einen positiven Schwangerschaftstest habe, heißt das ja noch nicht, dass ich dann in 40 Wochen ein Baby auf dem Arm habe, weil ja leider Schwangerschaften, eine Einnistung nicht komplett voranschreitet oder es auch zu einer Fehlgeburt kommt. Kannst du als Hebamme da auch betreuen?
Ja, das kann ich auch als Hebamme. Und genau, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass natürlich nicht jede Schwangerschaft genau die 40 Wochen geht und damit endet, dass man am Ende sein Kind in den Arm hält. Aber eine Hebammenbetreuung steht einem immer zu und das ist sogar ganz, ganz wichtig, dass man auch deswegen früh Kontakt zu einer Hebamme aufnimmt, weil sie eben auch, wenn es zu einer Fehlgeburt kommen sollte, einen da betreuen kann oder auch mit Ängsten und Sorgen bezüglich einer Fehlgeburt ja einen unterstützen kann.
Okay, und ich würde jetzt mal mir so ein Beispiel vorstellen. Also jetzt mal angenommen, du betreust mich in meiner Schwangerschaft und dann rufe ich dich leider irgendwie in der 10. Woche an und sag, boah, Anja, es ist jetzt eine Fehlgeburt und jetzt brauche ich ja deine Betreuung nicht mehr. Denkst du dann, oh Mist, eine Klientin verloren oder was denkst du da?
Dann tut mir das natürlich erstmal ja leid und kann dann aber auch immer noch zu einer Betreuung nach einer Fehlgeburt vorbeikommen. Also das endet dann nicht sofort, sondern dann kann man auch schauen, okay, braucht die Frau das Paar mich noch, möchten die noch mal einen Termin, ein Abschlussgespräch machen oder aber auch, dass man sagt, ja, dann nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und ja, ich bin aber weiterhin für euch da, sollte es zu einer Folgeschwangerschaft kommen, dann könnt ihr euch wieder melden. Also da ist der Kontakt dann nicht unmittelbar abgebrochen, sondern ja, der kann dann auch noch weiter bestehen.
Ja, und da wir ja leider in Deutschland so eine Unterversorgung mit Hebammen haben, ist es wahrscheinlich so, dass wenn so ein, ich nenne es mal so, wenn so ein Platz dann leider frei wird, ist es wahrscheinlich so, dass irgendwie jemand dann halt vielleicht nachrutscht oder so, ne?
Genau, das ist in der Regel schon. Also man muss dann kein schlechtes Gewissen gegenüber der Hebamme oder so haben, dass man ihre Dienste jetzt nicht mehr benötigt, sondern das, ja, es gibt viele Anfragen, das stimmt, ja.
Ja, und das finde ich total wichtig, dass man dann, ne, im Fall von einer Schwangerschaft, die sich nicht so fortgesetzt hat, wie man es sich gewünscht hat, vielleicht zusammen ein Abschlussgespräch macht. Und Fehlgeburten sind ja auch sehr unterschiedlich. Da gibt's ja von, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das Baby verloren habe, bis hin zu wirklich einer starken körperlichen Beeinträchtigung und wochenlang noch, dass man sich einfach noch körperlich das noch spürt, psychisch das noch spürt. Also die Bandbreite ist groß, oder?
Genau, also da gibt es auch wieder nicht den einen Weg leider, den man da exemplarisch jetzt vorstellen könnte. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und dementsprechend kann man dann auch die Hebammenbetreuung ganz unterschiedlich anpassen. Also an das, was die Frau, das Paar dann in dem Moment einfach benötigt.
Und ist die Hebammenbetreuung unterschiedlich, ob man eine Kinderwunschbehandlung hatte oder nicht?
Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ein Paar zu mir kommt, was vorher eine Kinderwunschbehandlung hat, dass ich da irgendwie einen Fahrplan aus der Schublade ziehe und so findet jetzt die Betreuung statt. Denn erstmal per se ist ja die Kinderwunschbehandlung in der Vergangenheit und wenn keine persönlichen Risiken mitgebracht werden, dann steht einer normal physiologisch verlaufenden Schwangerschaft nichts im Wege. Also das heißt, es gibt nicht, dass ich irgendwelche Besonderheiten im Rahmen der Betreuung ja nur dadurch, dass die Schwangerschaft durch eine Kinderwunschbehandlung entstanden ist, beachten muss.
Das ist ja voll gut. Das heißt, wenn ich erstmal schwanger bin, bin ich ganz normal, eine ganz normale Schwangere.
Also per se kann man das erstmal schon sagen. Natürlich ist es auch immer wieder ganz individuell, wie immer in diesem Bereich. Wenn man jetzt bestimmte Vorerkrankungen selber mitbringt, dann ist das nochmal unterschiedlich. Aber jetzt erstmal so kann man sagen, ja, es steht einem normalen verlaufenden Schwangerschaftsprozess erstmal nichts im Wege.
Okay. Und Was würdest du denn empfehlen für Paare, die eine Kinderwunschbehandlung gemacht haben? Würdest du sagen, okay, eher der Hebamme nicht sagen oder eher sagen?
Also natürlich ist es immer dem Paar ganz, ganz selbst überlassen, wem sie wie was mitteilen. Aber zum Beispiel, wenn ich eine Frau oder ein Paar kennenlerne, dann erhebe ich auch immer eine Anamnese. Also ich frage, wie ist die persönliche Werdegeschichte? Welche medizinischen Vorerkrankungen gibt es? Wie ist das psychosoziale Umfeld? Also dass ich einfach ein umfassendes Bild von der Frau bekomme. Und da ist auch eine Frage, dass ich danach frage, wie ist das Kind denn entstanden? Hat vielleicht eine Kinderwunschbehandlung vorher stattgefunden? Und ich habe es bisher noch nie erlebt, dass das Paar da Schwierigkeiten hat oder mir das nicht erzählen wollte. Und eher im Gegenteil, sondern sie sind froh, dass man konkret danach fragt. Ich meine, das ist ja auch ein Teil ihrer Vergangenheit und ein Prozess, den sie jetzt hier zu mir quasi gebracht hat. Und für mich ist das einfach auch wichtig, weil ja einige Sorgen oder Ängste damit auch einhergehen können, dass sich dann die Frau oder das Paar einfach rundum für ihre Ansprüche entsprechend betreuen kann. Aber wenn ein Paar da nicht genauer drüber sprechen will, dann akzeptiere und respektiere ich das natürlich auch.
Ich finde die Frage voll schön, wie ist das Kind denn entstanden? Da geht es einfach darum zu verstehen, wurden die überrascht oder haben sie es sich lange gewünscht oder wie lange sind die überhaupt zusammen? Da ist ja gar nicht in der Frage, steckt ja gar nicht so sehr der Fokus auf der Kinderwunschbehandlung drin, sondern zu verstehen, wie ist jetzt eure gemeinsame Geschichte und jetzt vielleicht werdet ihr eine Familie, wahrscheinlich werdet ihr eine Familie. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Weg zusammengehen.
Genau, das hast du ja gut so zusammengefasst, ja.
Und hast du denn den Eindruck, dass wenn eine lange Kinderwunschzeit war, es muss ja auch gar nicht eine medizinische Kinderwunschbehandlung sein, sondern kann ja einfach auch eine lange Kinderwunschzeit sein, sind dann mehr Ängste und Sorgen da?
Also was ich persönlich erfahren habe und auch so von Kolleginnen von mir gehört habe, ist schon, dass manchmal Sorgen und Ängste im Vordergrund sind, vor allem aber auch wenn zum Beispiel vielleicht in der Vergangenheit schon mal eine Fehlgeburt stattgefunden hat und diese Sorgen und Ängste sind ja auch durchaus berechtigt. Es gibt einem ja auch keiner die Sicherheit, dass jetzt alles gut gehen wird, wie man sich das vorstellt und deswegen würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und wenn es eine längere Kinderwunschzeit war oder auch eine medizinische Kinderwunschbehandlung, ist das jetzt ja nur durch einen positiven Test nicht leider nicht einfach weggewischt, sondern ist ja Teil der persönlichen Geschichte. Und da können teilweise auch Sorgen oder Ängste, die dort entstanden sind, einfach auch noch mit hinein in die Schwangerschaft reichen. Ja.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in dieser Situation, sollte ich auch nicht an mich die Erwartung haben, los Sally, jetzt sei doch zufrieden, du hast doch jetzt den positiven Test, stell dich nicht so an, sondern da geht es darum, einen Umgang zu finden, oder?
Genau, das ist ein Prozess, das ist jetzt ja auch erstmal dann positiver Schwangerschaftstest, eine neue Information, die man natürlich ganz lange gegebenenfalls erhofft hat. Aber nur weil das jetzt eingetreten ist, muss man sich nicht unglaublich freuen, sondern man darf auch Sorgen und Ängste haben und so wie das davor ein Prozess war, sehe ich das jetzt auch in der Schwangerschaft einfach wieder als Prozess damit, ja, umgehen zu lernen mit den, ja, Sorgen und Ängsten, die man ernst nehmen muss und die auch da sein dürfen.
Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so, dass es auch Menschen gibt, die dann ab dem Moment dieses positiven Tests sich schon total emotional verbunden fühlen mit dem Baby, was kommen soll. Und bei anderen ist es anders.
Genau, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, hier ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das ist auch ganz unabhängig von der Kinderwunschzeit, also wie das Kind, wenn wir wieder bei dem Thema sind, entstanden ist. Das kann auch, wenn es ganz schnell ging, kann das genau solche Gefühle hervorrufen. Also da ist auch immer nochmal wichtig, dass da unabhängig von der Entstehungsgeschichte des Kindes ganz unterschiedliche Gefühle bei den Frauen oder bei den Paaren auftreten kann.
Ja, das finde ich wichtig, weil es ist ja schon in unserem Zeitgeist so ein bisschen überfrachtet, dass man sich jetzt mega freuen soll. Und es ist aber eine Zeit von großer Anpassung und großer Veränderung. Ich glaube, viele Menschen erleben da auch Zweifel und dass alle diese Gefühle irgendwie ihren Raum haben.
Ja, ja.
Mhm. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in der, ich nenne es mal Wunschgeschichte, nach vorne denken, irgendwann kommt ja die Geburt. Und ist denn die Geburt von Kindern aus einer Kinderwunschbehandlung anders?
Also wenn sich alles normal entwickelt hat, dann ist die Geburt per se jetzt nicht anders. Das obliegt dann einem selbst, wie man sich die vorstellt, was man sich da wünscht.
Mhm. Das heißt also, auch da spielt jetzt, wie das Kind entstanden ist, ob jetzt in der Kinderwunschbehandlung oder nicht, spielt für die Geburt erstmal keine Rolle.
Das spielt erstmal so keine Rolle. Es gibt natürlich ja verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel, wenn eine Zwillingsschwangerschaft entstanden ist, dann muss man schauen, welcher Entbindungsmodus da der richtige ist. Und wenn Frauen höheres Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel haben, tendieren sie manchmal schon zum Kaiserschnitt, aber das ist dann wieder ganz unabhängig davon, wie das Kind entstanden ist.
Mhm. Und ist denn ein Kaiserschnitt, wenn er nicht notwendig ist, aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus, würdest du das empfehlen oder wie ist deine Ansicht dazu?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wichtig ist, dass man für die Entscheidung, die man für sich selbst trifft, dass es sich gut anfühlt. Und wenn alles in Ordnung ist, dann spricht auch einer spontanen, also normalen Geburt nichts entgegen. Aber wenn für einen die Entscheidung, einen Kaiserschnitt zu wählen, die richtige ist, dann ist das in Ordnung. Und dann gehe ich mit dem Paar der Frau diesen Weg. Das ist deren ganz persönliche Entscheidung. Und ich kann natürlich beraten, Pro und Contra, welche Risiken hat das eine, welche Risiken das andere. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung von dem Paar.
Ja, ich glaube, was daran wichtig ist, da haben wir jetzt eben auch ein bisschen drüber gesprochen, dass erstmal die Kinderwunschbehandlung selbst macht auf jeden Fall einen Kaiserschnitt nicht notwendig. Und wenn man jetzt denkt, dass man es vielleicht nicht schafft oder dass man jetzt denkt per se, vielleicht der Kaiserschnitt wäre sicherer, dann ist es bestimmt eine gute Idee, zur Geburtsberatung bei Hebammen in so eine Klinik auch zu gehen und dann erstmal zu hören, was die sagen, oder?
Genau, es gibt ja auch bei den Kliniken immer, dass man sich vorstellt und da gibt es dann ja auch nochmal eine Geburtsplanung und dass man sich da einfach ausreichend informiert, sich die Informationen sucht und bekommt, die man benötigt, um dann für sich selbst eine gute Entscheidung zu treffen. Also da dann auch wirklich gut nachfragen und sich die Informationen von den Fachpersonen holen, ja, die man möchte.
Ja, oder ich stelle mir auch vor, dass zum Beispiel so ein Geburtsvorbereitungskurs, da setze ich mich mit der Thematik mehr auseinander und ich habe das auch oft erlebt, dass diese Idee vom Geburtsmodus, dass sich das auch über den Verlauf der Schwangerschaft bei Frauen und Paaren auch viel ändert. Ich kenne auch Frauen, die am Anfang gesagt haben, boah, ich traue mir so eine spontane Geburt gar nicht zu. Und mit der fortschreitenden Schwangerschaft wurde der Mut irgendwie dann doch größer und es hat dann auch geklappt. Also ich glaube, es ist eine Zeit von großer Veränderung und auch von viel Wachstum. Also nicht nur in der runden Dimension, sondern auch so mental wahrscheinlich.
Ja, genau, wieder so ein Prozess wie das Ganze und ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut, dass du den Geburtsvorbereitungskurs erwähnt hast, wo dann ja auch einfach andere Frauenpaare sind, die sich gerade mit derselben Thematik auseinandersetzen. Da kann man dann ja auch nochmal gut in den Austausch kommen und vielleicht ja auch schon Erfahrungen von anderen mitbekommen und das ist ja, wie du gesagt hast, es ist ein Prozess und manchmal kann man sich gar nicht was vorstellen. Wenn man dann mal so eine Klinik betreten hat und auch gesehen hat, wie sieht die von innen aus, wie sind da die Abläufe, dass das dann alles doch gar nicht mehr so eine verschwommene Vorstellung oder so ein Mythos ist, sondern dann konkreter wird. Und dann kann man sich ja auch eher vorstellen, dass man dann ja den Weg einer spontanen Geburt vielleicht geht.
Ja. Und auch da ist es ja so, dann unter der Geburt kann ja dies und das passieren, dass vielleicht doch ein Kaiserschnitt notwendig wird. Also das ist ja einfach, da haben wir in Deutschland ja zum Glück so eine medizinische Versorgung, dass dann eben auch entschieden wird, nochmal was anders zu machen, wenn ein Risiko auftritt und ja zum Glück deswegen die Geburt bei uns ziemlich sicher ist, oder?
Genau, ja. Natürlich wird immer geschaut, wie ist die aktuelle Situation, kann man den Weg so noch weitergehen, ist irgendeine ein Parameter, irgendeine Situation anders, muss man vielleicht intervenieren, ist ein Kaiserschnitt notwendig? Genau, da wird immer geguckt, dass es Mutter und Kind und natürlich auch dem Vater gut geht.
Mhm. Und wie siehst du so die Rolle der Väter in dem Zusammenhang? Also sind die willkommen oder stören die?
Also Väter oder Partner, Partnerin, Begleitpersonen bei der Geburt sind natürlich immer willkommen und da gibt es auch ganz unterschiedliche Konstellationen, wenn es jetzt um die Geburt geht, wer mit in den Kreißsaal kommt, aber jetzt auch nochmal zurück in den Schwangerschaftsverlauf. Natürlich ist das sind die Väter, Partner, Partnerin, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die auch die ganze Zeit mit einbezogen werden. Also ganz, ganz klar, ja.
Okay, das heißt, als Mann ist es an der Stelle auch wichtig, sich ein bisschen Gedanken zu machen, welche Rolle möchte ich gern haben, dass man dann sagen kann, nicht so aktiv, ich möchte eher nur daneben stehen oder bitte mit einbinden, dass ich auch was helfen kann.
Genau, da kann man sich vorher Gedanken machen. Genauso macht sich ja auch die Frau Gedanken, welcher Typ bin ich? Werde ich lieber in Ruhe gelassen oder bin ich jemand, brauche ich viel Unterstützung? Und da ist es auch wichtig, dass das Paar einfach drüber spricht, dass jeder nochmal so seine Vorstellung auch vorher sagen kann, dass man dann schauen kann, okay, welche Rolle bekommt wer genau und auch für den Mann, was kann er vielleicht ja in der Situation machen und was braucht er auch in der Situation, genau.
Ja, und das gilt wahrscheinlich für die Kinderwunschzeit genauso, ne? Und auch für die Besuche bei der Schwangerschaftsvorsorge. Nehmen wir die zusammen wahr oder alleine?
Genau, da gibt's auch alle Möglichkeiten. Die Väter sind immer willkommen mitzukommen und ist ja auch irgendwie schön, auch mal nach dem Kind irgendwie zu tasten oder mitzuerleben, wie findet so eine Vorsorge statt. Wenn das natürlich zeitlich möglich ist, das ist natürlich auch immer nochmal eine Herausforderung. Aber klar, die sind da genauso willkommen, ja.
Ja. Und wenn jetzt eine Fehlgeburt passiert, ist es dann auch möglich, das Paar nachzubetreuen, also dass auch da der Mann beim Termin mit dabei sein kann? Der hat ja körperlich nichts, aber...
Ja, der darf auch mit dabei sein. Das ist ja auch ganz, also ganz wichtig, wenn das Paar sich das so wünscht. Das ist natürlich auch immer ganz, ganz individuell. Wie geht jeder mit der Situation um und was braucht jeder da persönlich? Aber da sind auch dann in der Nachsorge, die Männer dürfen da genauso mit dabei sein oder Partner, Partnerin wie die Frau, ja.
Das finde ich eine total wichtige Botschaft an alle Männer da draußen, auch Gefühle im Zusammenhang mit einer Fehlgeburt irgendwie ernst zu nehmen und nicht zu sich selber zu sagen, ja, ich bin doch der Mann, das Baby war ja nicht bei mir, ich sollte mich gar nicht so fühlen.
Nee, also das genau ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du das gerade gesagt hast. Die sind auch betroffen und sind Teil der ganzen Situation. Und wenn da die Trauer einen überkommt und Tränen und Weinen oder aber auch erstmal eine Fassungslosigkeit. Also ich meine, das ist ein ganz breites Spektrum an Gefühlen, was man in so einer Situation hat. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich die Gefühle ja zulässt und schaut, was tut einem jetzt gut und wie kommt man am besten dann durch die Zeit.
Ja. Ja, und für Männer, die spüren ja oft dann auch so einen Druck, dass sie jetzt funktionieren sollen, sich um alles kümmern sollen und so. Und ich glaube, das kann auch heilsam sein, aber ich würde es mir auch heilsam vorstellen, dann zusammen so ein Gespräch wahrzunehmen, wo einfach durch das Gespräch und dieses Zusammensitzen alleine einfach eine Anerkennung der Situation auch stattfindet.
Ja, unbedingt, ja.
Jetzt haben wir ein bisschen übers Paar gesprochen und jetzt würde ich noch mal ein bisschen so über das Umfeld auch von Menschen mit Kinderwunsch sprechen. Manche entscheiden sich ja, das mehr geheim zu halten, aber bei vielen ist es dann doch in der Familie auch ein Thema. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die vielleicht auch von Seiten ihrer eigenen Eltern oder Schwiegereltern mit dem Enkelkinderwunsch konfrontiert sind?
Ja, also auch da gibt es wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es muss jeder selbst entscheiden, wie offen er mit einer frühen Schwangerschaft zum Beispiel umgeht, ob man gleich alle benachrichtigen möchte oder viele warten ja auch erstmal so die ersten 12 Wochen ab, um es dann zu erzählen oder erstmal nur den ganz engeren Familienkreis. Also da ist jede Entscheidung in Ordnung, so solange sie für einen selbst in Ordnung ist. Aber wenn so Fragen kommen, dann ja, kann man sich eigentlich ganz gut selbst drauf vorbereiten, weil man weiß, okay, irgendwann kann ich vielleicht in so eine Situation kommen und man kann sich als Paar zum Beispiel auch Antworten überlegen, wie wollen wir darauf antworten, weil so den einen Goldsatz gibt's leider nicht. Aber manchmal ist sowas hilfreich zu sagen, ja, das ist ein Thema für uns, aber ich will da heute nicht drüber sprechen. Oder wenn es da was zu berichten gibt, dann werden wir euch bei gegebener Zeit, wenn es für uns in Ordnung ist, euch auch alles mitteilen. Keine Sorge, wir vergessen euch nicht. Also da kann man überlegen, wie man ja doch auf so eine Frage antworten kann, ohne was preiszugeben und womit man sich selbst wohlfühlt.
Und wenn eine Fehlgeburt passiert, ist man dann, wenn man sich vorher gefreut hat, hinterher trauriger? Oder anders gefragt, sollte man diese Gefühle sich ein bisschen verbieten?
Also sich Gefühle verbieten ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und eine Belastung. Deswegen alle Gefühle, die irgendwie da sind und da sein wollen, haben auch eine Daseinsberechtigung. Also würde ich nicht versuchen, die Gefühle der Freude zu unterdrücken, weil egal, ob die Schwangerschaft positiv ausgeht oder nicht, es ist traurig, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt, aber es ist nicht trauriger, wenn man sich vorher gefreut hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das nichts mit der Freude von davor zu tun hat. Also da hatte ich auch berichtet, dass welche gesagt haben, in der ersten Schwangerschaft habe ich mich unglaublich gefreut und dann kam es zu einer Fehlgeburt und das war unglaublich traurig, aber ich bin im Nachhinein froh, dass ich mich damals so gefreut habe, weil ich war ja schwanger und das ist Teil meiner Geschichte. Und jetzt bei der zweiten Schwangerschaft freue ich mich wieder genauso, obwohl ich weiß, wie es vielleicht ausgehen kann, aber es ist eine Schwangerschaft und die ist da und darüber kann ich mich freuen. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, so als Erfahrungsbericht. Ja, man darf sich freuen, aber genauso darf man auch Sorgen und Ängste haben.
Ja, und das gilt wahrscheinlich auch für, wie früh erzähle ich es wem. Wir hatten jetzt über die 12. Woche gesprochen und dann gibt es aber ja auch Frauen, die in Berufen zum Beispiel arbeiten, wo ab der Schwangerschaft der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann und die das dann auch viel früher schon mitteilen. Also da würde ich jetzt vermuten aus deiner Antwort von vorher, ich bin jetzt auch nicht trauriger oder es ist schlimmer, wenn ich es jetzt vielleicht in der 7. Woche auf der Arbeit schon erzählt habe, als wenn ich jetzt bis zur 12. warte. Stimmt das so?
Ja, das würde ich so unterschreiben und das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, je nachdem in welchen Bereichen man arbeitet, schwere körperliche Arbeit oder mit irgendwelchen Chemikalien im medizinischen Bereich, ist es natürlich wichtig, das frühzeitig seinen Arbeitgebern da mitzuteilen, falls aufgrund des Arbeitsplatzes eine Gefährdung für mich oder die Schwangerschaft besteht. Genau, aber das hat dann nichts damit zu tun, dass man dann, wenn es zu einer Fehlgeburt kommen sollte, dann trauriger ist, nur weil jemand das weiß. Und oft ist es ja auch so, dass wenn es zu einer Fehlgeburt kommt, dass man das dann ja auch mitteilt, sich auf der Arbeit danach krank meldet, Freunden, Bekannten, also genau.
Ja, die Arbeit ist, glaube ich, auch da ein schwieriges Thema. Da fragen sich wahrscheinlich viele, wann soll ich das sagen? Würdest du sagen, da gilt so als Daumenregel die 12. Woche?
Ja, ich würde sagen, das ist so eine grobe Orientierung, aber natürlich ist das jedem auch selbst überlassen. Wichtig ist natürlich, irgendwann wird es auch sichtbar, je nachdem, wie bei der Arbeit, was in Zukunft geplant wird, muss man es natürlich schon irgendwann erzählen und wird man ja auch geschützt auf der Arbeit, was die Arbeitszeiten und so betrifft, aber so um die 12. Woche erzählen die meisten das dann auf der Arbeitsstelle, genau.
Ja, und meistens hat man es ja dann vielleicht selber, gerade nach der Kinderwunschzeit, vielleicht in der 6. Woche oder so hat man es dann wirklich festgestellt. Und dann hat man ja nochmals eigentlich auch ganz gut, 6 Wochen zu haben, zu überlegen, sage ich es erst der Teamleiterin oder dann auch schon den Teammitgliedern. Und diese Zeit kann man ja auch ein bisschen nutzen, sich da seine Karten zurechtzulegen.
Genau, wie möchte ich was wem mitteilen? Was sind die besten Situationen dafür? Nicht zwischen Tür und Angel irgendwie genau auf dem Flur. Und Paare berichten mir auch, dass es ja eigentlich auch eine ganz schöne Zeit ist, wenn man das erstmal so für sich hat, so ein quasi so ein kleines Geheimnis, was noch keiner weiß. Und manchmal muss ja auch dann erstmal die Erkenntnis, jetzt ich bin jetzt schwanger und wir haben jetzt irgendwie den nächsten Schritt begonnen, auch erstmal in einem reifen und sich entwickeln, bevor man das dann auch nach außen tragen kann und möchte.
Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so in der Zwischenzeit könnte das ja passieren, es ist eine Verabschiedung von einer Kollegin, es wird Sekt ausgeschenkt, da wird man ja doch oft sehr gedrängt. Also hast du da Tipps, wie man sich ein bisschen aus der Affäre ziehen kann, um das abzulehnen?
Ja, leider wird man da immer noch zugedrängt oder kann es dazu kommen. Ich glaube, da muss sich die Gesellschaft erstmal noch im Allgemeinen weiterentwickeln. Aber da gibt's. Man kann sich da ja auch ganz gut vorbereiten, wenn man weiß, da ist jetzt irgendwie eine Verabschiedung, Sektempfang, kann man sich da wie gegenüber der Familie auch Sätze vorher zurechtlegen, mit denen man sich wohlfühlt. Aber man kann, wenn einem was angeboten wird, auch direkt sagen, nein, danke, nicht für mich heute, ich würde ein Wasser oder Orangensaft nehmen. Also wenn man gleich so eine Alternative anbietet, dann lässt man gar keinen Freiraum für irgendwelche Fragen wie, na, du trinkst gar keinen Alkohol, sondern übergeht das. Oder man kann ja auch sagen, ja, du, ich ernähre mich gerade gesünder und möchte auf Alkohol verzichten, deswegen trinke ich nichts. Und das ist ja auch nicht mal gelogen, weil in der Regel ernährt man sich ja auch gesünder in der Schwangerschaft und verzichtet ja auf Alkohol, weil man will ja auch ungern irgendwelche Unwahrheiten sagen. Also das ist so ein ganz guter Satz. Oder ach, ich will morgen fit sein und nach so einem Glas oder Alkohol fühle ich mich nicht so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man sich überlegen kann. Und ich glaube, da ist auch immer wichtig, dass man sich mit dem Satz, den man sich vorbereitet, wohlfühlt. Einfach, dass es gut rüberkommt.
Ja, ich finde die Tipps total gut, die du gegeben hast. Weil ich sag mal, eine Lüge oder ein Geheimnis sind immer auch irgendwie belastend. Und das, was du jetzt als Tipp gegeben hast, ist wahr. Und richtig, und aber trotzdem, man kann also mit, ich möchte lieber einen Orangensaft, hat man super abgebügelt, weil wie du auch erklärt hast, man hat schon dann direkt gesagt, was jetzt passieren soll. Und das ist ja von der psychologischen Seite oft richtig gut, dass die Interaktion dann nicht so ins Stocken gerät und alle sich so ratlos anschauen, sondern dann ist ganz klar, was soll jetzt passieren. Es soll der O-Saft eingegossen werden und es soll weitergehen.
Genau, ne? Punkt, ja. Aus Ende.
Ja, genau, ja. Ja, ich stelle meinen Gästen ja auch die kniffligen Fragen und jetzt kommt so eine. Gerade Frauen in der Kinderwunschzeit berichten mir oft, dass sie besonders am Beginn der Schwangerschaft große Ängste und Sorgen haben. Und manche berichten auch, dass sie bei einer vergangenen Fehlgeburt dann irgendwann gemerkt haben, oh oh, es passiert jetzt was, da irgendwie, es fühlt sich an, als würde die Periode kommen. Wenn sich so ein Prozess in Gang gesetzt hat, kann ich das dann noch stoppen?
Ja, also das ist so, dass das in der Regel nicht der Fall ist, weil einfach die Ursachen oft so unspezifisch, so vielfältig sein können, dass gerade in so einer Frühschwangerschaft es keine Möglichkeiten gibt, dann diesen Prozess zu stoppen.
Und was für Ursachen können das sein?
Das ist auch wieder, da gibt es eine ganz breite Palette. Es kann zum Beispiel sein, dass der Embryo sich gar nicht richtig entwickelt, vielleicht gar nicht lebensfähig wäre. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und deswegen gibt es da auch keine spezifische Therapie, weil einfach die Ursachen so vielfältig sein können.
Und sollte ich denn dann ärztliche oder medizinische Hilfe aufsuchen oder kann ich auch zu Hause bleiben?
Also ich würde immer raten, medizinische Hilfe aufzusuchen, zum Gynäkologen, zur Gynäkologin zu gehen, einfach um zu schauen, ist jetzt wirklich ein Abort, also ein Abgang, findet der gerade statt? Wichtig ist da ja auch zu schauen, wenn er vielleicht schon stattgefunden hat. Manchmal kann das ja sehr, sehr früh sein, man hat das nicht richtig bemerkt oder es hat sich nur durch vielleicht eine leichte Blutung oder so bemerkbar gemacht, dass man auch schaut, ist wirklich alles abgegangen, was abgegangen werden muss, dass einfach da der Vorgang abgeschlossen ist, so dass sich auch der Körper dann gut wieder erholen kann.
Ja, das ist wichtig dann für den Wunsch der Folgeschwangerschaft, ne, dass eben nichts zurückbleibt.
Genau, dass der Körper die Möglichkeit hat, sich erstmal wieder in den nicht schwangeren Zustand zurückentwickeln zu können, um dann bereit zu sein wieder für eine neue Schwangerschaft, genau.
Ja, das heißt, auch da gibt's wieder eine große Bandbreite von einer Fehlgeburt, die ich zum Beispiel eigentlich selber fast gar nicht bemerkt habe, bis hin zu der Situation, es wird festgestellt, dass das Kind sich nicht weiterentwickelt, nicht lebt, nicht lebensfähig ist. Und ich habe das oft schon gehört, dass dann in der medizinischen Notaufnahme oder so dann auch gesagt wird, okay, es kann direkt eine Ausschabung gemacht werden. Sollte man das direkt machen oder kann es auch sinnvoll sein, noch zu warten und so einen Art Abschied zu machen?
Das ist auch wieder ganz individuell, abhängig, was sich für einen selbst am besten anfühlt. Also für einige Frauen oder Paare ist es so, dass sie sagen, gut, dann ist es so und dann möchten wir jetzt auch das beenden und das ist in Ordnung für uns, aber wenn es die Möglichkeit gibt, kann das durchaus auch angenehm sein, nochmal nach Hause zu gehen, darüber zu sprechen, von der Situation Abschied zu nehmen, also genau da auch nachfragen, was für Möglichkeiten man hat, das ist natürlich auch immer individuell vom Fall abhängig, aber man kann sich, wenn es möglich ist, ruhig die Zeit und den Raum auch nehmen, nochmal nach Hause zu gehen, ja.
Ja. Ja, ich kenne auch Frauen, die gesagt haben, sie wollten dann eigentlich warten und haben gesagt, ich möchte eigentlich so lange warten, bis die natürliche Trennung vom Körper aus in Gang kommt. Und das passierte dann aber irgendwie über den Verlauf von 2 Wochen nicht. Und dann kann man sich auch nochmal umentscheiden und dann sagen, man möchte jetzt doch die medizinische Behandlung haben, damit dann alles weggeht und die Schwangerschaft beendet ist. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man da sich auch dann nochmal umentscheiden kann.
Genau, das kann man zu jedem Zeitpunkt. Und wenn man nach Hause kommt und merkt, nee, eigentlich fühle ich mich jetzt gerade zu Hause doch unwohler als gerade vielleicht noch beim Arzt oder in der Klinik, dann kann man auch wieder umdrehen und zurückgehen. Genau, also das ist ja auch ganz wichtig, dass es da nicht den richtigen oder falschen Zeitpunkt gibt für die persönliche Entscheidung.
Ja, und traurig ist man eben dann so oder so, ne?
Genau, ja.
Ja, das hängt wahrscheinlich wenig vom medizinischen Weg ab, der dann gegangen wird.
Ja, und da ist es wichtig, dass es für einen selbst der richtige Weg ist, genau.
Ja. Genau, und dann hast du ja auch gesagt, es kann auch sein, dass man denkt, okay, es muss jetzt sofort vorbei sein, ich möchte das in Anspruch nehmen und ich möchte dann ohne die Schwangerschaft nach Hause gehen und dann in dem Prozess sein, wo ich das realisiere und akzeptiere.
Ja, ja.
Ja. Und wie blickst du denn darauf als Psychologin? Also kann man das mehrfach bewältigen?
Ja, das kann man. Also es ist Wahnsinn, was wir für Ressourcen haben und wie man ja auch mehrere Fehlgeburten bewältigen kann. Das ist natürlich auch wieder ganz individuell. Aber da ist es auch wichtig, dass zum Beispiel, wenn man merkt, die Ressourcen, die man hat, sind ausgeschöpft, dass man sich da auch professionelle Begleitung einfach bei sucht. Da hört dann auch die jetzt als Blick der Hebamme, dann hört auch irgendwann meine professionelle Begleitung auf, wenn ich merke, da ist ein Paar sehr, sehr stark belastet. Und da sehe ich mich ja im Rahmen meiner Hebammentätigkeit dann als Lotsin und verweise dann zu anderen Professionen, sei es dann zu Psychologen oder Psychologinnen. Ja, wenn man da Unterstützung einfach auch in der Trauerverarbeitung braucht, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ja, sich da auch Hilfe sucht und nicht den Gedanken hatte, Mensch, es war ja in Anführungszeichen nur eine Fehlgeburt. Das muss ja irgendwie so machbar sein und viele kriegen das auch so hin, sondern da ermutige ich nur, sich dann, wenn man das Gefühl hat und das Bedürfnis hat, nach professioneller Unterstützung, sich die auch zu suchen.
Ja, super. Und auf dem Informationsportal Kinderwunsch, zu dem unser Podcast ja auch gehört, sind die Beraterinnen und Berater von BKIT, die für die Kinderwunschzeit speziell ausgebildet sind. Die sind da auch gelistet und ich glaube, das ist genau die Anlaufstelle. Die sind ja auch teilweise in Beratungsstellen tätig, wo man die Beratung teilweise auch kostenfrei bekommen kann, dass man sich an so eine Stelle dann wendet.
Genau, weil das sind dann die Fachpersonen dafür. Genau, da würde ich auch auf jeden Fall Frauen und Paare dazu ermutigen, sich dann da zu melden.
Ja. Ja, und dass man einfach dann so ein bisschen guckt in der Kinderwunschzeit, wen hat man in seinem Unterstützungsnetz? Und da würde ich immer sagen, je mehr, desto besser. Und dann hat man verschiedene Unterstützungspersonen, die man für verschiedene Anlässe und Gedanken, Sorgen aufsuchen kann.
Genau, das ist auch ja unglaublich beruhigend auch nochmal, wenn man weiß, ich habe viele verschiedene Personen für viele verschiedene Bedürfnisse, die ich einfach ansprechen kann. Das nimmt einem ja auch manchmal schon Sorgen und Ängste, die man hat, wenn man einfach weiß, wohin könnte ich mich wenden.
Ja, ja, die Verfügbarkeit von Unterstützung ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben das Thema super umrundet jetzt. Vielen Dank, liebe Anja, dass du dir die Zeit genommen hast, um dein Wissen mit uns zu teilen. Das hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der eigenen Kinderwunschzeit. Und vor allem auch zu wissen, dass man nicht alleine dadurch muss, weil es die Unterstützung gibt. Dieser Podcast ist Teil eines solchen Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.